Sie hören den Artikel Frankreich, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 28. Juli 2020. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Beginn des zweiten Teils der Aufnahme. Abschnitt 3 Geschichte. Unterabschnitt 3.1 Urgeschichte bis Frühmittelalter. In diesem Unterabschnitt ist auch eine Karte von Gallien zur Zeit Caesars 58 vor Christus. Es wird geschätzt, dass das heutige Frankreich vor etwa 48.000 Jahren besiedelt wurde. Aus der Altsteinzeit sind in der Höhle von Lascaux bedeutende Felsmalereien erhalten geblieben. Ab 600 vor Christus gründeten phönizische und griechische Händler Stützpunkte an der Mittelmeerküste, während Kelten von Nordwesten her das Land besiedelten, das später von den Römern als Gallien bezeichnet wurde. Die keltischen Gallier mit ihren druidischen Religion werden heute häufig als Vorfahren der Franzosen gesehen und Vercingetorix zum ersten Nationalhelden Frankreichs verklärt, wenngleich kaum gallische Elemente in der französischen Kultur verblieben sind. Zwischen 58 und 51 vor Christus eroberte Caesar im Gallischen Krieg die Region. Es wurden die römischen Provinzen Gallia Belgica, Gallia Cisalpina und Gallia Narbonensis eingerichtet. In einer Periode von Prosperität und Frieden übernahmen diese Provinzen römische Fortschritte in Technik, Landwirtschaft und Rechtsprechung. Große, elegante Städte entstanden. Ab dem 5. Jahrhundert wanderten vermehrt germanische Völker nach Gallien ein, die nach dem Zerfall des Römischen Reichs 476 eigene Reiche gründeten. Nach einer vorübergehenden Dominanz der Westgoten gründeten die Franken unter Chlodwig I. das Reich der Merowinger. Sie übernahmen zahlreiche römische Werte und Einrichtungen, unter anderem den Katholizismus 496. Im Jahre 732 gelang es ihnen, in der Schlacht von Tours und Poitiers, der von der iberischen Halbinsel ausgehenden islamischen Expansion Einhalt zu gebieten. Die Karolinger folgten den Merowingern nach. Karl der Große wurde 800 zum Kaiser gekrönt. 843 wurde das Frankenreich mit dem Vertrag von Verdun unter seinen Enkeln aufgeteilt. Dessen westlicher Teil entsprach in etwa dem heutigen Frankreich. Unterabschnitt 3.2 Mittelalter. Eine anonyme Miniaturmalerei aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts von Jeanne d'Arc illustriert diesen Unterabschnitt. Das französische Mittelalter war geprägt durch den Aufstieg des Königtums im stetigen Kampf gegen die Unabhängigkeit des Hochadels und die weltliche Gewalt der Klöster- und Ordensgemeinschaften. Die Kapetinger setzten ausgehend von der heutigen Île-de-France die Idee von einem Einheitsstaat durch, die Teilnahme an verschiedenen Kreuzzügen untermauerten dies. Die Normannen fielen wiederholt in der Normandie ein, die daher ihren Namen bekam. Im Jahre 1066 eroberten sie England. Unter Ludwig VII. Begann eine lange Serie von kriegerischen Auseinandersetzungen mit England. Nachdem Ludwigs geschiedene Frau Eleonore von Poitou und Aquitanien 1152 Heinrich Plantagenet geheiratet und damit etwa die Hälfte des französischen Staatsgebiets an England gefallen war. Philipp II. August konnte England zusammen mit den Staufern bis 1299 weitgehend aus Frankreich verdrängen. Der englische König Heinrich III. Musste zudem Ludwig IX. Als Lehnsherrn anerkennen. Ab 1226 wurde Frankreich zu einer Erbmonarchie. Im Jahre 1250 war Ludwig IX. Einer der mächtigsten Herrscher des Abendlandes. Nach dem Tod des letzten Kapetingers wurde 1328 Philippe von Valois zum neuen König gewählt. Er begründete die Valois-Dynastie. Die Bevölkerung Frankreichs wird für diese Zeit auf 15 Millionen geschätzt. Das Land verfügte mit der Scholastik, der gotischen und romanischen Architektur über bedeutende kulturelle Errungenschaften. Thronansprüche, die Eduard III. Plantagenet, König von England und Herzog von Aquitanien, erhob, führen 1337 zum Hundertjährigen Krieg. Nach großen Anfangserfolgen Englands, das den gesamten Nordwesten Frankreichs eroberte, konnte Frankreich die Invasoren zunächst zurückdrängen. Eine Rebellion Burgunds und die Ermordung des Königs führten dazu, dass England sogar Paris und Aquitanien besetzen konnte. Erst der von Jeanne d'Arc entfachte nationale Widerstand führte zur Rückeroberung der verlorenen Gebiete, mit Ausnahme von Calais, bis 1453. Zusätzlich zum Hundertjährigen Krieg raffte die Pest von 1348 etwa ein Drittel der Bevölkerung dahin. Unterabschnitt 3.3 – Frühe Neuzeit. In diesem Unterabschnitt ist ein Bild des Sonnenkönigs Ludwigs XIV., dem wohl bekanntesten Bourbonen. Mit der Eingliederung Burgunds und der Bretagne in den französischen Staat befand sich das Königtum auf einem vorläufigen Höhepunkt seiner Macht, wurde jedoch während der Renaissance in dieser Position durch Habsburg bedroht. Der habsburgische Kaiser Karl V. beherrschte ein Reich, dessen Länder sich rund um Frankreich gruppierten. Ab 1540 breitete sich durch das Wirken von Johannes Calvin der Protestantismus nach Frankreich aus. Die französischen Calvinisten, genannt Hugenotten, wurden in ihrer Glaubensausübung stark unterdrückt. Die Hugenottenkriege und speziell die Bartholomäusnacht im Jahre 1572 führten zur Auswanderung von Hunderttausenden Hugenotten. Erst der erste Herrscher aus dem Hause Bourbon, Heinrich von Navarra, gewährte den Hugenotten im Edikt von Nantes 1598 Religionsfreiheit. Die Renaissancezeit war auch von einer stärkeren Zentralisierung geprägt. Der König wurde von der Kirche und dem Adel unabhängig. Es gelang den leitenden Ministern und Kardinälen Richelieu und Jules Mazarin, einen absolutistischen Staat zu errichten. Auf Betreiben Richelieus griff 1635 Frankreich aktiv in den Dreißigjährigen Krieg in Mitteleuropa ein. Im Zusammenhang damit kam es zum Krieg gegen Spanien. Im Westfälischen Frieden von 1648 erhielt Frankreich Gebiete im Elsass zugesprochen. Das Heilige Römische Reich und Spanien wurden geschwächt. Es begann das Zeitalter der französischen Dominanz in Europa. Alle Herrscher Europas orientierten sich am Vorbild der französischen Kultur. Das Französische wurde zur dominierenden Bildungssprache. Die teuren Kriege und die Adelsopposition führten jedoch zum Staatsbankrott und zum Aufstand, Fronde. Mit dem Edikt von Fontainebleau 1685 wurde die Religionsfreiheit der Hugenotten wieder aufgehoben. Trotz schwerer Strafandrohungen flohen abermals Hunderttausende Hugenotten. Unter Ludwig XIV., dem sogenannten Sonnenkönig, der 1643 als Vierjähriger intronisiert wurde und bis 1715 herrschte, erreichte der Absolutismus seinen Höhepunkt. In diese Zeit wurde das Schloss Versailles errichtet. Unterabschnitt 3.4 – Zeitalter der Revolutionen. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 und Kaiser Napoleon III. Übergibt seinen Degen an König Wilhelm von Preußen. Die Kriege, die die absolutistischen Könige führten, etwa Devolutionskrieg, Holländischer Krieg, Pfälzischer Elbfolgekrieg, Spanischer Erbfolgekrieg, Siebenjähriger Krieg, Teilnahme am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, ihre teure Hofhaltung und Missernten lösten eine große Finanzkrise aus, die König Ludwig XVI. Dazu zwang, die Generalstände einzuberufen. Die Nationalversammlung arbeitete eine Verfassung aus, beschränkte die Macht des Königs und beendete das Ancien Regime. Die sich weiter verschlechternden Lebensbedingungen des Volkes führten 1789 zur Französischen Revolution mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte als zentraler Errungenschaft. Die Kirche wurde enteignet und sogar ein neuer Kalender eingeführt. Die 1791 verabschiedete Verfassung machte Frankreich zu einer konstitutionellen Monarchie. Nach der versuchten Flucht des Königs wurde dieser verhaftet und 1793 hingerichtet. Die erste Republik wurde verkündet. Die erste Erfahrung mit republikanischer Herrschaft, die auf dem Gleichheitsprinzip beruhte, endete jedoch im Chaos und der Terrorherrschaft unter Robespierre. Napoleon Bonaparte ergriff in dieser Situation 1799 mit einem Staatsstreich die Macht als erster Konsul. 1804 krönte er sich selbst zum Kaiser. In den folgenden Koalitionskriegen brachte er fast ganz Europa unter seine Kontrolle. Sein Russlandfeldzug 1812 wurde jedoch ein Fehlschlag. Die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 besiegelte die Niederlage der französischen Truppen. Während des Exils in Elba regierte mit Ludwig dem 18. wieder ein Bourbone. Napoleon kam 1815 zurück und regierte weitere 100 Tage. Nach der Niederlage in der Schlacht bei Waterloo wurde er endgültig verbannt. Die Restauration brachte wieder die Bourbonen auf den Thron, die daran gingen, das verlorene Kolonialreich wieder aufzubauen. In Frankreich fand gleichzeitig die industrielle Revolution statt, wobei sich langsam eine Arbeiterklasse herausbildete. Die Julirevolution von 1830 stürzte den despotisch regierenden Karl X., der durch den Bürgerkönig Louis-Philippe I. ersetzt wurde. Eine erneute bürgerliche Revolution brachte Frankreich 1848 die Zweite Republik. Zum Präsidenten der Zweiten Republik wurde Louis-Napoléon Bonaparte gewählt, der sich bereits 1852 als Napoleon III. Zum Kaiser krönen ließ. Unter seiner Herrschaft wurde Opposition gewaltsam unterdrückt. Außenpolitisch gelangen jedoch Unternehmen wie der Erwerb von Nizza und Savoyen, die Eingliederung von Äquatorialafrika und Indochina ins Kolonialreich und der Bau des Suezkanals. Seine Herrschaft fällt zusammen mit der Nationalstaatsbildung in Deutschland unter Führung des Norddeutschen Bundes. Der Deutsch-Französische Krieg, den Napoleon III. Begann, um einen mächtigen Konkurrenten um die Hegemonie in Europa zu verhindern, endete mit einer Niederlage. Wilhelm I. ließ sich im Spiegelsaal von Versailles zum deutschen Kaiser proklamieren. Die Pariser Kommune, ein Aufstand, der sich gegen die Kapitulation richtete, wurde mit Gewalt und zahlreichen Todesopfern niedergeschlagen. Unterabschnitt 3.5: Imperialismus, Kolonialismus, Erster und Zweiter Weltkrieg. In diesem Unterabschnitt ist ein Bild von dem Brief J'accuse, Paukenschlag von Émile Zola in der Dreyfus-Affäre, und ein Bild zeigt, wie die 2. Division blindée am 26. August 1944 auf den Champs-Élysées fährt und von Menschen zur Befreiung von Paris bejubelt wird. Die Dritte Republik währte von 1871 bis 1940. In dieser Zeit dehnte sich das französische Kolonialreich auf eine Fläche von 7,7 Millionen Quadratkilometer aus. Die Industrialisierung Frankreichs führte zu einem Wirtschaftsausschwung 1878, 1889 und 1900 fanden in Paris Weltausstellungen statt. Zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich kam es zu einem Wettlauf um Afrika. Beide Länder praktizierten Imperialismus. Höhepunkt des Wettlaufs war die Fashoda-Krise 1898 zwischen den beiden Ländern. Das Vereinigte Königreich hatte sich zum Ziel gesetzt, einen Nord-Süd-Gürtel von Kolonien in Afrika zu erobern, vom Kap der Guten Hoffnung bis Kairo, Kap-Kairo-Plan. Frankreich wollte dagegen einen Ost-West-Gürtel von Dakar bis Djibouti. Die Ansprüche beider Staaten kollidierten schließlich in dem kleinen sudanesischen Ort Fashoda. Frankreich gab letztlich kampflos nach, die beiden Länder steckten im März 1899 ihre Interessensgebiete ab, Sudan-Vertrag. Die Dritte Republik erlebte mit dem Panama-Skandal 1889 bis 1893, der Fashoda-Krise und der Dreyfus-Affäre 1894 bis 1905 drei große Krisen innerhalb von 10 Jahren. Die römisch-katholische Kirche in Frankreich praktizierte jahrzehntelang eine antimodernistische Haltung. Unter anderem deshalb wurde Frankreich auch im Zuge der Dreyfus-Affäre zu einem ausgeprägt laizistischen Staat, Gesetz zur Trennung von Religion und Staat im Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat von Dezember 1905. 1904 schloss Frankreich mit dem Vereinigten Königreich die Entente Cordiale und trat 1914 in den Ersten Weltkrieg ein, mit dem Ziel, Elsass-Lothringen zurückzugewinnen und Deutschland entscheidend zu schwächen. Nach dem Krieg war Frankreich zwar auf der Siegerseite, Nordfrankreich war jedoch weitgehend verwüstet. Zu den 1,5 Millionen gefallenen Soldaten kamen 166.000 Opfer der spanischen Grippe 1918-19. Die Zwischenkriegszeit war in Frankreich vor allem von politischer Instabilität gekennzeichnet. Im Friedensvertrag von Versailles wurde Deutschland 1919 verpflichtet, hohe Reparationen an die Siegermächte zu leisten. Vor allem der französische Ministerpräsident und Außenminister Poincaré bestand auf einer kompromisslosen und pünktlichen Erfüllung der Leistungen. Französisches Militär nahm Verzögerung der Lieferungen mehrfach zum Anlass, in unbesetztes Gebiet einzurücken. Beispielsweise besetzten am 8. März 1921 französische und belgische Truppen die Städte Duisburg und Düsseldorf in der entmilitarisierten Zone. In der Folge wurden vorübergehend sogar das Ruhrgebiet besetzt. Die ab 1934 regierende Volksfront war vor allem auf den Erhalt des Status quo aus, sodass Frankreich schlecht auf den Zweiten Weltkrieg vorbereitet war. In ihrem Westfeldzug umgingen die deutschen Truppen die Maginot-Linie und marschierten in ein unverteidigtes Paris ein. Marschall Pétain musste am 22. Juni 1940 den zweiten Waffenstillstand von Compiègne, in Französisch Armistice de Rotonde, unterzeichnen. Frankreich wurde in eine Zone occupée und eine Zone libre geteilt, wobei in letzterer das von Deutschland abhängige konservativ-autoritäre Vichy-Regime regierte. Bereits kurz nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands bildeten sich Gruppen der Résistance. In London gründete Charles de Gaulle die Exilregierung Force Française Libre. In der von den Alliierten durchgeführten Operation Overlord wurde Nordfrankreich 1944 zurückerobert. Einen Monat nach der Befreiung von Paris im August 1944 bildete de Gaulle eine provisorische Regierung. Diese beschloss unter anderem im Oktober 1944 das Frauenwahlrecht, das den Französinnen bis dahin verweigert geblieben war. Zur Anwendung kam es das erste Mal bei den Kommunalwahlen am 29. April 1945 und auf nationaler Ebene bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 21. Oktober 1945. Unterabschnitt 3.6 Nachkriegszeit und europäische Einigung. In diesem Unterabschnitt ist eine Karte der Gründungsmitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und ein Bild zeigt eine Szene des republikanischen Marschs an der Place de la République als Reaktion auf die Pariser Anschläge vom Januar 2015. Die Verfassung der Vierten Republik war bereits am 13. Oktober 1946 durch einen Volksentscheid beschlossen worden. Frankreich, das sich auf Seiten der Siegermächte wiederfand, wurde zum Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und erhielt im Sicherheitsrat ein Vetorecht. Frankreich erhielt zur Förderung des Wiederaufbaus unter anderem Unterstützungsleistungen aus dem Marshallplan. Unter Ökonomen ist umstritten, ob diese volkswirtschaftlich nennenswerte Wirkungen hatten. Der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende lange wirtschaftliche Nachkriegsboom wurde als Trente Glorieuse bezeichnet. 1949 war Frankreich Gründungsmitglied der NATO. 1951 wurde mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl der erste Schritt zur europäischen Integration gesetzt. Im März 1957 wurden die römischen Verträge unterzeichnet. Zum 1. Januar 1958 wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, gegründet, aus der mittlerweile die Europäische Union geworden ist und in der Frankreich ein aktives und bedeutendes Mitglied ist. Die Nachkriegszeit war auch durch den Zerfall des Kolonialreichs geprägt. Der erste Indochina-Krieg 1946 bis 1954 endete mit der Schlacht um Dien Bien Phu und den Verlust aller französischen Kolonien in Südostasien. Einen noch tieferen Schnitt bedeutete der Algerienkrieg 1954 bis 1962, der mit großer Härte geführt wurde und an dessen Ende Algerien in die Unabhängigkeit entlassen werden musste. Hunderttausende Pieds-Noirs flohen nach Frankreich, wo ihre Integration in die französische Gesellschaft nicht immer reibungslos verlief. Siehe auch Dekolonisation Afrikas. Innenpolitisch wurde die instabile Vierte Republik im Oktober 1958 durch die Fünfte Republik abgelöst, die einen starken, von der Legislative weitgehend unabhängigen Präsidenten vorsieht. Diese Fünfte Republik wurde im Mai 1968 stark erschüttert, was langfristig kulturelle, politische und ökonomische Reformen in Frankreich nach sich zog. Auch in Deutschland gab es die 68er-Bewegung. Um 1971, also schon vor der Ölpreiskrise von 1973, beschloss Frankreich, sich durch Nutzung der Kernenergie vom Erdöl unabhängiger zu machen. Siehe Kernenergie in Frankreich. Eine weitere Zäsur war 1981 die Machtübernahme durch die Sozialistische Partei und die Präsidentschaft von François Mitterrand, die bis Mai 1995 andauerte. Während dieser wurden unter anderem massive Verstaatlichungen vorangetrieben, die Todesstrafe abgeschafft, die 39-Stunden-Woche eingeführt und 1992 der Vertrag von Maastricht ratifiziert. Mitterrands Nachfolger Jacques Chirac setzte die Einführung des Euro um und verweigerte 2002-2003 die Teilnahme am Irakkrieg. Dem ab 2007 amtierenden Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy, UMP, folgten 2012 François Hollande, Parti Socialiste, und 2017 Emmanuel Macron, der unter Hollande Minister gewesen war, die Regierung aber 2016 verlassen und seine eigene Partei En Marche gegründet hatte. Im Rahmen der Eurokrise werden seit etwa 2010 Frankreichs Netto-Neuverschuldung, Staatsquote, Reformfähigkeit und anderes kritisch diskutiert. 2015 war Paris von mehreren islamistischen Terroranschlägen betroffen. Am 7. Januar kam bei einem Attentat auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo 12 Menschen ums Leben. Am 9. Januar wurden bei der Geiselnahme an der Porte de Vincennes in einem koscheren Supermarkt 4 Menschen ermordet. Am Abend des 13. November verübten Terroristen an 6 verschiedenen Orten in der Stadt Anschläge, bei denen 130 Menschen starben. Zu diesen Anschlägen bekannte sich die Terrororganisation Islamischer Staat, IS. Am Folgetag wurde der Ausnahmezustand verhängt. Nach 6-maliger Verlängerung wurde der Ausnahmezustand zum 1. November 2017 offiziell beendet. An seiner Stelle trat ein neues Antiterrorgesetz, das den Sicherheitskräften mehr Befugnisse verleiht. Abschnitt 4 – Politik. Zwei Bilder sind hier zu Beginn. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in Frankreich 1789 und ein Organigramm des politischen Systems der 5. Französischen Republik. Seit der Annahme einer neuen Verfassung am 5. Oktober 1958 wird in Frankreich von der 5. Republik gesprochen. Diese Verfassung macht Frankreich zu einer zentralistisch organisierten Demokratie mit einem semipräsidentiellen Regierungssystem. Gegenüber früheren Verfassungen wurde die Rolle der Exekutive und vor allem jene des Präsidenten weitgehend gestärkt. Dies war die Reaktion auf die extreme politische Instabilität in der Vierten Republik. Sowohl Präsident als auch Premierminister spielen eine aktive Rolle im politischen Leben, wobei der Präsident nur dem Volk gegenüber verantwortlich ist. Die Macht des Parlaments wurde in der Fünften Republik eingeschränkt. Die Verfassung enthält keinen Grundrechtekatalog, sondern verweist auf die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 und die in der Verfassung der Vierten Französischen Republik von 1946 festgehaltenen sozialen Grundrechte. Absolventen der 1946 gegründeten Elitehochschule ENA konnten sich in politischen Ämtern, in Schlüsselpositionen der Verwaltung und im Management großer französischer Unternehmen durchsetzen. Im Demokratieindex 2019 belegt Frankreich Platz 20 von 167 Ländern und gilt als eine vollständige Demokratie. Unterabschnitt 4.1 Exekutive. Zwei Bilder begleiten diesen Unterabschnitt. Der Élysée-Palast, Amtssitz des Staatspräsidenten der Französischen Republik, und der amtierende französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Laut Verfassung ist der direkt vom Volk gewählte Staatspräsident das höchste Staatsorgan. Er steht über allen anderen Institutionen. Er wacht über die Einhaltung der Verfassung, sichert das Funktionieren der öffentlichen Gewalten, die Kontinuität des Staates, die Unabhängigkeit, die Unverletzlichkeit des Staatsgebiets und die Einhaltung von mit anderen Staaten geschlossenen Abkommen. Er tritt als Schiedsrichter bei Streitigkeiten zwischen staatlichen Institutionen auf. Er verkündet Gesetze, Artikel 10, und hat das Recht, sie dem Verfassungsrat zur Prüfung vorzulegen. Er darf Gesetze oder Teile davon an das Parlament zur Neuberatung zurückweisen, hat aber kein Vetorecht. Dekrete und Verordnungen werden vom Ministerrat, dessen Vorsitz der Präsident führt, beschlossen. Gegenüber diesen hat der Präsident ein aufschiebendes Veto. Bei der Außen- und Sicherheitspolitik verfügt der Staatspräsident sowohl über die Richtlinien als auch über die Ratifikationskompetenz, sodass er sowohl die Außenpolitik gestaltet als auch völkerrechtliche Vereinbarungen für Frankreich verbindlich eingeht. Diese Praxis schälte sich in der Regierungszeit de Gaulles heraus und ist nicht zwingend der Verfassung zu entnehmen. Auf Antrag der Regierung oder des Parlaments darf der Präsident Volksabstimmung initiieren. Er ernennt Mitglieder wichtiger Gremien, etwa 3 der 9 Mitglieder des Verfassungsrats, alle Mitglieder des obersten Rates für den Richterstand sowie die Staatsanwälte. Der Staatspräsident ist keiner Kontrolle durch die Judikative unterworfen. Dem Parlament gegenüber ist er nur bei Hochverrat verantwortlich. Außerdem befiehlt der Staatspräsident über die Streitkräfte und den Einsatz der Atomwaffen. Im Falle der Ausrufung des Notstandes hat der Präsident fast unbeschränkte Autorität. Dem Präsidenten steht das Präsidialamt als Berater und Unterstützung zur Seite. Der Präsident gibt ihm verliehene staatliche Autorität an den Premierminister und die Regierung weiter, wobei die Regierung die vom Präsidenten vorgegebenen Richtlinien umzusetzen hat. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Präsidenten und Premierminister, die in einer Cohabitation schwierig sein kann. Also wenn Präsident und Premierminister aus 2 entgegengesetzten politischen Lagern kommen. Der Präsident ernennt formell, ohne jegliche Einschränkungen, einen Premierminister und, auf Vorschlag des Premierministers, die Regierungsmitglieder. Die Regierung hängt in der Folge vom Vertrauen des Parlaments ab. Der Präsident kann eine einmal ernannte Regierung formal nicht entlassen. Die Regierung besteht aus Ministern, Staatsministern, Ministre délégués, also Ministern mit speziellen Aufgaben, und Staatssekretären. Regierungsmitglieder dürfen in Frankreich kein anderes staatliches Amt, keine sonstige Berufstätigkeit oder Parlamentsmandat ausüben. Sie sind in ihrer Funktion dem Parlament verantwortlich. Unterabschnitt 4.2 Legislative. Ein Bild zeigt das Palais Bourbon, den Sitz der Nationalversammlung. Das Parlament der 5. Republik besteht aus 2 Kammern. Die Nationalversammlung, Assemblée Nationale, hat 577 Abgeordnete, die direkt auf 5 Jahre gewählt werden. Der Senat hat 348 Mitglieder, seit 2011, Stand 2015. Diese werden indirekt für eine Amtszeit von 6 Jahren gewählt. Die Wahl des Senats wird auf Ebene der Departements durchgeführt, wobei das Wahlkollegium aus den Abgeordneten des Departements, den Generalräten und Gemeindevertretern besteht. Die Wahlen zur Nationalversammlung 1967, 1973, 1978, 1986, 2002, 2007, 2012 und 2017 fanden turnusgemäß statt. Die übrigen waren vorgezogene Wahlen. Die Initiative für Gesetze kann vom Premierminister oder einer der beiden Parlamentskammern ausgehen. Nach der Debatte in den Kammern muss der Gesetzestext von beiden Kammern gleichlautend verabschiedet werden, wobei das Weiterreichen des Textes als Navett bezeichnet wird. Nach der Annahme durch das Parlament hat der Präsident nur einmal das Recht, einen Gesetzestext zurückzuweisen. Das Parlament hat zudem die Aufgabe, die Arbeit der Regierung durch Anfragen und Aussprachen zu kontrollieren. Die Nationalversammlung hat die Möglichkeit, die Regierung zu stürzen. Das Parlament hat nicht die Befugnis, den Staatspräsidenten politisch herauszufordern. Der Staatspräsident darf jedoch die Nationalversammlung auflösen. Von diesem Recht wurde in der Vergangenheit wiederholt Gebrauch gemacht, um schwierige Phasen der Kohabitation zu beenden. Eine häufige Erscheinung ist Ämterhäufung. Viele Senatoren und Abgeordnete sind zugleich als Bürgermeister in der Kommunalpolitik aktiv. Dies soll ab 2017 nicht mehr legal sein. Unterabschnitt 4.3 Staatshaushalt. 1974 hatte der Staatshaushalt zum letzten Mal keine Neuverschuldung. Er war ausgeglichen. 2016 umfasste er Ausgaben von 1.369 Milliarden Dollar, dem standen Einnahmen von 1.288 Milliarden Dollar gegenüber. Das Haushaltsdefizit betrug also 81 Milliarden Dollar bzw. 3,3% des Bruttoinlandsprodukts. Die Staatsverschuldung betrug 2010 1.591 Milliarden Euro oder 82,3% des BIP. Damit lagen Neuverschuldung und die Staatsschuldenquote in Frankreich weit über der in der EU Konvergenzkriterien, Maastricht-Kriterien genannten Obergrenzen von 3% pro Jahr bzw. 60%, Artikel 126 AEU-Vertrag. Im Jahr 2011 betrug die Neuverschuldung 5,2% des BIP, die Staatsverschuldung betrug in diesem Jahr 1.717,3 Milliarden Euro. Ende 2012 stieg der Schuldenstand auf rund 89% des Bruttoinlandsprodukts. Der größte Posten im Budget 2012 waren die Zinszahlungen, insgesamt rund 48,8 Milliarden Euro. Das Schatzamt, siehe auch Agence France Trésor, hat die Ermächtigung, Staatsanleihen im Wert von 179 Milliarden Euro auszugeben, um die Schuldenlast zu finanzieren. Im Rahmen der Euro-Krise wurde Frankreich ab 2012 von den Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch teils mehrfach herabgestuft. Präsident Sarkozy hatte angekündigt, in den kommenden 5 Jahren rund 65 Milliarden Euro im Haushalt einzusparen, falls er bei den französischen Präsidentschaftswahlen 2012 wiedergewählt worden wäre. Unter Präsident François Hollande stiegen die Staatsschulden weiter an. Anfang 2015 gab die Europäische Kommission bekannt, dass sie auch 2015 und 2016 Haushaltsdefizite oberhalb der im Vertrag von Maastricht vorgesehenen Obergrenze von 3% dulden würde. 2015 hatte Frankreich ein Defizit von 3,5% des BIP. Nur 4 der 28 EU-Länder hatten höhere Quoten. Frankreich wird auch 2016 und 2017 die Defizitobergrenze nicht erfüllen. Es folgt eine Tabelle der Verschuldung Frankreichs gemäß Eurostat. 2002 Staatsverschuldung 59,8%, Haushaltssaldo minus 3,1%. 2003 Staatsverschuldung 63,9%, Haushaltssaldo minus 3,9%. 2004 Staatsverschuldung 65,5%, Haushaltssaldo minus 3,5%. 2005 Staatsverschuldung 67%, Haushaltssaldo minus 3,2%. 2006 Staatsverschuldung 64,4%, Haushaltssaldo minus 2,3%. 2007 Staatsverschuldung 64,5%, Haushaltssaldo minus 2,5%. 2008, Staatsverschuldung 68,8%, Haushaltssaldo minus 3,2%. 2009, Staatsverschuldung 83%, Haushaltssaldo minus 7,2%. 2010, Staatsverschuldung 85,3%, Haushaltssaldo minus 6,8%. 2011, Staatsverschuldung 87,8%, Haushaltssaldo minus 5,1%. 2012, Staatsverschuldung 90,6%, Haushaltssaldo minus 4,9%. 2013, Staatsverschuldung 93,4%, Haushaltssaldo minus 4,1%. 2014, Staatsverschuldung 94,9%, Haushaltssaldo minus 3,9%. 2015, Staatsverschuldung 95,6%, Haushaltssaldo minus 3,6%. 2016, Staatsverschuldung 98%, Haushaltssaldo minus 3,5%. 2017, Staatsverschuldung 98,4%, Haushaltssaldo minus 2,8%. 2018, Staatsverschuldung 98,4%, Haushaltssaldo minus 2,5%. Der Anteil der Staatsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes ist für das Gesundheitssystem 11,9% 2010, für das Bildungssystem 5,9% 2010, für Militär 1,8% 2012. Unterabschnitt 4.4 Politische Parteien. Die französische Parteienlandschaft zeichnet sich durch einen hohen Grad der Zersplitterung und hohe Dynamik aus. Neue Parteien entstehen und existierende Parteien ändern häufig ihre Namen. Die Namen der Parteien geben nur sehr bedingt über ihre ideologische Ausrichtung Aufschluss, denn es ist zu einer gewissen Begriffsentfremdung gekommen. Französische Parteien haben in der Regel relativ wenige Mitglieder und eine schwache Organisationsstruktur, die sich häufig auf Paris, als den Ort, wo die meisten Entscheidungen getroffen werden, konzentriert. Die politische Linke wird von der sozialistischen Parti Socialiste, PS, beherrscht. Sie stellte den langjährigen Staatspräsidenten François Mitterrand und mehrere Premierminister. Von 2012 bis 2017 war mit François Hollande erneut ein PS-Politiker Staatspräsident. Bedeutende Parteien links der Mitte sind zudem die Parti Radical de Gauche und die Linkspartei Parti de Gauche. Die historisch bedeutsame französische kommunistische Partei, in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts fast bis in die Bedeutungslosigkeit gerutscht, bildete ab 2009 mit der Parti de Gauche das Wahlbündnis Front de Gauche, in dem sie aber nicht an die Erfolge früherer Jahrzehnte anknüpfen konnte. Die Grüne Partei in Frankreich heißt Europe Écologie Les Verts, wobei grüne Politik in Frankreich tendenziell weniger Zulauf genießt als in den deutschsprachigen Staaten. Das konservative Lager wird dominiert von der gaullistischen Partei, die seit dem Beginn der 5. Republik mehrmals ihren Namen geändert hat und seit 2015 Les Républicains heißt. Neben Charles de Gaulle stellte sie in der 5. Republik die Staatspräsidenten Georges Pompidou, Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy. Sie teilt sich die Besetzung des bürgerlichen Lagers mit verschiedenen zentristisch ausgerichteten Parteien, darunter dem Parteienbündnis Union des Démocrates et Indépendants UDI und der Partei Mouvement Démocrate MoDem. Deutlich weiter rechts von der politischen Mitte angesiedelt ist der Front National. Seit er 2011 von Marine Le Pen graduell neu ausgerichtet wurde, hat er sich zu einem starken dritten Lager entwickelt, was in der Teilnahme Le Pens an der Stichwahl zum Amt des Präsidenten 2017 gipfelte. Ein Bild zeigt die Sitzverteilung der Nationalversammlung. FI 17 Sitze, GDR 15 Sitze, NG 31 Sitze, REM 313 Sitze, Modem 47 Sitze, LC 35 Sitze, LR 100 Sitze, NI 18 Sitze. Unterabschnitt 4.5 Innenpolitik. Dieser Teil ist im Artikel Geschichte Frankreichs im Abschnitt seit 1958 Fünfte Republik ausgegliedert. Unterabschnitt 4.6 Außen- und Sicherheitspolitik. Zwei Bilder begleiten diesen Abschnitt. Der Sitzungssaal des UN-Sicherheitsrats, Frankreich ist UNO-Vetomacht, und das Europaparlament in Straßburg, Frankreich ist einer von 27 EU-Mitgliedstaaten. Eine Karte zeigt die französische Sprache weltweit, als Muttersprache, als Verwaltungssprache, als Zweit- oder Verkehrssprache und als frankophone Minderheit. Frankreich ist eine Atommacht sowie Vetomacht im UN-Sicherheitsrat und betreibt eine aktive Außenpolitik. Mit Botschaften in 160 Ländern hatte Frankreich 2017 die dritthöchste Anzahl an ausländischen Botschaften hinter den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Nach dem Zweiten Weltkrieg gaben Deutschland und Frankreich die seit 1870-71 währende Erbfeindschaft auf, unter anderem vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs. Zwischen den beiden Ländern entstanden enge Beziehungen. Beide Länder waren Gründungsmitglieder der Europäischen Union. Zeitweise wurde ein Europa der zwei Geschwindigkeiten diskutiert, mit Deutschland, Frankreich und einigen weiteren Staaten in einem Kerneuropa. Generell folgen Frankreichs Grundinteressen in der EU jedoch dem intergouvernementalen Ansatz, welcher zunächst keine Übertragung weiterer Kompetenzen auf die EU-Ebene vorsieht. Zentrales Ziel der französischen Europapolitik ist, die Führungsrolle Frankreichs in Europa zu festigen. Aufgeweicht wird diese Position jedoch teilweise durch neue pragmatische Ansätze. Besonders in der Klima- und Energie-, der Wirtschafts- und Finanz- sowie der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist Frankreich vermehrt Vorreiter europäischer Positionen. Der grundsätzliche Fokus auf nationalen Interessen bleibt allerdings erhalten. In der Euro-Krise setzten sich Frankreich und Deutschland weitgehend für gemeinsame Positionen ein. Dies spiegelt sich in häufigen bilateralen Gesprächen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und François Hollande, auch im Vorfeld offizieller Gipfeltreffen wider. Ein wichtiges Anliegen Frankreichs auf der EU-Ebene ist, Stand 2008, der Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Eine weitere Säule der französischen Außenpolitik ist die internationale Kooperation auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik und der Entwicklungszusammenarbeit bei ständiger Wahrung der französischen Souveränität. Dazu ist Frankreich Mitglied in zahlreichen sicherheitspolitischen Organisationen wie der OSZE und nimmt am Eurocorps teil. Frankreich hat bisher, Stand Oktober 2016, nicht verlautbaren lassen, auf das Potenzial seiner Atomwaffen, Force de Frappe, zu verzichten. Frankreich ist zudem ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat mit Vetorecht. Über die Vereinten Nationen koordiniert es seine internationale Entwicklungszusammenarbeit und sein humanitäres Engagement. Frankreich war 1949 Gründungsmitglied des Nordatlantikvertrages, NATO, und erhielt militärischen Schutz durch die Vereinigten Staaten. Mit der Machtübernahme von de Gaulle 1958 änderten sich die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und zu der von der USA dominierten NATO dahingehend, dass Frankreich 1966 seine militärische Integration in die Strukturen der NATO aufgab und ausschließlich politisch integriert blieb. Im März 2009 kündigte Präsident Sarkozy die vollständige Rückkehr Frankreichs in die Kommandostruktur der NATO an. Das französische Parlament bestätigte am 17. März 2009 diesen Schritt, indem es Sarkozy das Vertrauen aussprach. Unter de Gaulles Führung entwickelte sich Frankreich 1960 zu einer Atommacht und verfügte ab 1965 mit der Force de Frappe über Atomstreitkräfte, die zunächst 50 mit Kernwaffen, Atombomben, ausgestattete Flugzeuge im Dienst stellte. 1968 hatte Frankreich bereits 18 Abschussrampen für Mittelstreckenraketen aufgestellt, die 1970 und 1971 mit Atomsprengköpfen ausgestattet waren. In den 1970er Jahren erweiterte Frankreich seine Atommacht auch auf See. 4 Atom-U-Boote tragen je 16 atomar bestückte Mittelstreckenraketen. Ebenfalls von großer Bedeutung für die französischen Außenbeziehungen ist die französische Kulturpolitik und die Förderung der Francophonie. International hat die französische Sprache mit ungefähr 140 Millionen Sprechern einen hohen Stellenwert. Dies unterstützt das französische Außenministerium mit einer Unterabteilung namens AEFE, deren etwa 280 Schulen in ungefähr 130 Ländern von rund 16.000 Jugendlichen besuchten werden. Die Leistungen der knapp 1.000 Lokalitäten der Agence Française nehmen ungefähr 200.000 Studenten in aller Welt in Anspruch. Hinzu kommt ein Engagement auch nach Ende der Kolonialherrschaft in Afrika, wo Frankreich bis heute in einigen Ländern die bestimmende Ordnungsmacht geblieben ist. Unterabschnitt 4.7 Militär. Ein Mosaik zeigt Beispiele des französischen Militärs. Den Flugzeugträger Charles de Gaulle, ein Kampfflugzeug Rafale, Chasseurs Alpins, Gebirgsjäger und den Kampfpanzer Leclerc. Frankreich hat einen der höchsten Rüstungsetats der Welt und gehört zu den führenden Militärmächten sowie zum Kreis der offiziellen Atomwaffenstaaten. Die französischen Streitkräfte, les Forces Armées Françaises, sind seit Ende der 1990er Jahre eine Berufsarmee und umfassen 350.000 Männer und Frauen. Frankreich gab 2017 knapp 2,3% seiner Wirtschaftsleistung oder 57,8 Milliarden Dollar für seine Streitkräfte aus und lag damit weltweit auf Platz 6. 20.000 Soldaten sind in Überseedepartements und Territorien stationiert, weitere 8.000 in afrikanischen Staaten, mit denen Verteidigungsabkommen vereinbart wurden. Die Streitkräfte teilen sich dabei in die drei klassischen Sektoren Heer, Armée de Terre, Luftwaffe, Armée de l'Air, Marine, Marine Nationale. Frankreichs Nuklearstreitkräfte, Force de Dissuasion Nucléaire, mit ca. 348 bis 350 Sprengköpfen, stellt die Marine und zu einem kleineren Teil die Luftwaffe. Weiterhin ist die Gendarmerie Nationale eine zentrale Polizeibehörde, dem Verteidigungsministerium unterstellt. Militärisches und populärkulturelles Aushängeschild des französischen Militärs ist die Fremdenlegion, Légion étrangère. Unterabschnitt 4.8 Administrative Gliederung. Zwei Karten begleiten diesen Unterabschnitt. Die erste zeigt die 18 Regionen Frankreichs seit der Reform von 2016. Die zweite, 96 der 101 französischen Departements liegen in Europa. Die Regionen zeigen die Einteilung Frankreichs vor der Reform von 2016. Datenstand soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, 1. Januar 2012. Frankreich gilt spätestens seit Ludwig XIII. Und Kardinal Richelieu als Inbegriff des zentralisierten Staates. Zwar wurden später Maßnahmen zur Dezentralisierung ergriffen, diese hatten jedoch eher den Zweck, die Zentralgewalt näher zum Bürger zu bringen. Erst seit der Verwaltungsreform der Jahre 1982 und 1983 wurden Kompetenzen von der Zentralregierung auf die Gebietskörperschaften verlagert. Auf oberster Ebene ist Frankreich seit dem 1. Jahr 2016 in 18 Regionen, Region, gegliedert. Zuvor waren es 27 Regionen. Regionen gibt es erst seit 1964. Seit 1982-83 haben sie den Status einer Collectivité territoriale, Gebietskörperschaft. Jede Region verfügt über einen vom Volk gewählten Regionalrat, Conseil Régional, der wiederum einen Präsidenten wählt. Weiterhin ist der vom französischen Staatspräsidenten ernannte Präfekt des Hauptortes auch Präfekt der gesamten Region, womit er über den anderen Präfekten der Departements steht. Regionen sind zuständig für die Wirtschaft, die Infrastruktur, der Berufs- und Gymnasialausbildung und finanzieren sich über Steuern, die sie erheben dürfen, und über Transferzahlungen der Zentralregierung. Korsika hat unter den Regionen einen Sonderstatus und wird als Collectivité territoriale bezeichnet. 5 Regionen, Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana, Mayotte und Réunion, befinden sich in Übersee und hatten bis zur Verfassungsänderung 2003 den Status eines Übersee-Departements. Die Regionen bilden die europäische Statistikebene NUTS-2. Auf der übergeordneten Ebene NUTS-1 bestehen 8+1 Zone Étude et d'Aménagement du Territoire, ZEAT, Raumplanungs- und Ordnungszonen. Eine Region ist ihrerseits in Departements unterteilt. Departements ersetzten 1790 die traditionellen Provinzen, um den Einfluss der lokalen Machthaber zu brechen. Von den heute 101 Departements liegen 96 in Europa. Die hohe Zahl dieser relativ kleinen Verwaltungseinheiten ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Departements wählen einen Departementrat, Conseil départemental, der einen Präsidenten als Exekutivorgan wählt. Erster Mann im Departement ist jedoch der vom französischen Staatspräsidenten ernannte Präfekt. Departements haben die Aufgabe, sich um das Sozial- und Gesundheitswesen, die Collège, Kultur- und Sporteinrichtungen, Departementstraßen und den Sozialbau zu kümmern. Sie dürfen Steuern erheben und erhalten Transferzahlungen der Zentralregierung. Die Departements bilden die europäische Statistikebene NUTS-3. Die 335 Arrondissements, davon 13 in Übersee, stellen keine eigene Rechtspersönlichkeit dar. Sie dienen vorrangig der Entlastung der Departementverwaltung. In jedem Arrondissement liegt eine Sous-Préfecture. Ebenso dienen die 2054 Kantone, Canton, 72 in Übersee, Zahlen ab 2014, nur noch als Wahlbezirk für die Wahl der Departementräte. Die Arrondissements der Städte Paris, Lyon und Marseille haben den Status von Kantonen. Die kleinste und gleichzeitig älteste organisatorische Einheit des französischen Staates sind die Gemeinden, Kommune. Sie folgten 1789 den Pfarreien und Städten nach. In den letzten Jahren hat die enorm hohe Zahl der Kommunen leicht abgenommen. Waren es 2012 noch 36.700 Gemeinden, so ist die Zahl zu Beginn des Jahres 2017 auf 35.498 zurückgegangen, davon 129 in Übersee. Trotz der hohen Zahl der Gemeinden, die größtenteils nur sehr wenige Einwohner haben, kommen Bemühungen um eine Gemeindereform nur sehr schleppend voran. Jede Gemeinde wählt einen Gemeinderat, Conseil Municipal, der dann aus seiner Mitte einen Bürgermeister wählt. Seit 1982 haben die Gemeinden deutlich mehr Rechte und werden vom Staat weniger bevormundet. Auf Gemeindeebene werden Grundschulbildung, Stadtplanung, Abfallbeseitigung, Abwasserreinigung und Kulturaktivitäten organisiert. Auch sie finanzieren sich über eigene Steuern und Transferzahlungen. Verwaltungsrechtliche Sonderstatus gelten für die Departementkörperschaft, Collectivité départementale, Mayotte, die Gebietskörperschaft, Collectivité territoriale, Saint-Pierre und Miquelon, die Überseegebiete, Territoire d'Outre-mer, TOM, Französisch-Polynesien, Neukaledonien, Wallis und Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin und die französischen Süd- und Antarktisgebiete, Terre Australe et Antarctique Française, TAAF, sowie die Îles Éparses und die Clipperton-Insel. Frankreich sowie seine Überseeregionen und Departements sowie Saint-Barthélemy und Saint-Martin sind Teil der EU. Die restlichen Überseegebiete sind nicht EU-Mitglieder. In Frankreich erlassene Gesetze gelten in den TOM, Territoire d'Outre-mer, nur wenn dies ausdrücklich erwähnt ist. Unterabschnitt 4.9 Recht. Ein Bild zeigt das Palais de Justice, Justizpalast, in Paris. Nach einer wechselvollen Geschichte des Rechts in Frankreich übernimmt heute in der 5. Republik der Verfassungsrat, Conseil Constitutionnel, die Kontrollfunktion innerhalb des politischen Systems. In einem nicht erneuerbaren Mandat ernennen der Staatspräsident und die Präsidenten der Nationalversammlung und des Senats jeweils 3 Abgeordnete für eine Amtszeit von 9 Jahren. Der Rat überprüft Gesetze auf Anfrage, überwacht die Gesetzesmäßigkeit von Wahlen und Referenden. Für eine Überprüfung von Gesetzen sind jeweils 60 Abgeordnete der Nationalversammlung, 10,4% der Abgeordneten, oder des Senats, 18,1% der Senatoren, nötig. Die Todesstrafe wurde in Frankreich 1981 abgeschafft. Ende des zweiten Teils. Im dritten Teil sind die Abschnitte 5 und 6. Die Lizenzinformation ist am Ende des vierten Teils.